Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Das Buch, das heute vorgestellt wird, Systemkollaps, hat einen sehr langen, sehr breiten und sehr weitführenden Untertitel. Und ich darf bereits sagen, als jemand, der das Buch gelesen hat, diejenigen, die sich erhoffen, dass hier vor allem schmutzige Wäsche gewaschen wird, die dürften enttäuscht sein. Der Großteil des Buches handelt von Europa. Und ich denke, Herr Lucke, den ich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich begrüßen muss. Bernd Lucke, schön, dass Sie bei uns sind. Wird auch vor allem darüber reden, nicht nur über die Probleme, die es gibt, nicht nur über die Probleme mit einer Partei, die er mal gegründet hat, sondern vor allem auch Lösungsansätze präsentieren, was man in Europa vielleicht ändern könnte. Bei so einem vollen Haus ist es fast überflüssig, den Autor vorzustellen, aber ein paar Worte möchte ich dennoch sagen, allein weil es sich aus Gastgeberpflicht natürlich gebührt. Bernd Lucke ist Berliner, denn er ist 1962 in Berlin geboren, zwar hier nicht aufgewachsen, sondern nach Westdeutschland gegangen, hat dann in Bonn studiert, und zwar Volkswirtschaftslehre, Philosophie und neuere Geschichte, hat als Diplom-Volkswirt abgeschlossen und später auch in Volkswirtschaft promoviert. Seit 1998 ist er dann in Hamburg Professor für Volkswirtschaftslehre und war in diesen Zeiten lange Jahre CDU-Mitglied, was er nach 33 Jahren aufgab, 2012 aus Protest gegen eben die Euro-Rettungspolitik und dann 2013 zu den Gründern der AfD, der Alternative für Deutschland, gehörte. Er war bis 2015 dort Bundessprecher, ist dann aus der Partei ausgetreten und hat mit ein paar Mitstreitern eine neue Partei gegründet, die jetzt Partei Liberal-Konservativer Reformer, LKR, heißt. Deren Bundesvorsitzender ist er und für diese Partei sitzt er auch im Europaparlament. Und sein neues Buch Systemausfall, Europa, Deutschland und die AfD, warum wir von Krise zu Krise taumeln und wie wir den Problemstau lösen. Sie sehen, ein sehr großes Programm für heute. Das wird er uns jetzt persönlich vorstellen. Und ich freue mich sehr herzlich, ihn jetzt zu hören und begrüße ihn nochmal ganz, ganz herzlich. Bernd Lucke, herzlich willkommen nochmals.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass das so ein volles Haus ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einführung, die sachlich völlig richtig ist, mit der einen Ausnahme, dass gesagt worden ist, ich sei nicht in Berlin aufgewachsen. Das ist natürlich eine Definitionssache, denn ich habe hier eine sehr glückliche Kindheit verbracht. Allerdings im Alter von 7 zog ich dann nach Westdeutschland, weil meine Eltern dort beruflich bessere Perspektiven sahen. Aber diese ersten 7 Lebensjahre haben bei mir immer das Gefühl eingepflanzt, dass ich ein Berliner bin, mit Spreewasser getauft und dass eben die Kindheit hier eine sehr erfüllte und schöne gewesen ist, auch wenn ich eingestehen muss, dass ich mich nie getraut habe, die Todesbahn beim Insulaner runterzurodeln. aber sonst, wie gesagt, denke ich immer sehr gerne an diese Berliner Zeit zurück und ich bin ja später dann auch nach meinem Diplomabschluss für meine Promotion nach Berlin zurückgekehrt und habe hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität gearbeitet, erste politische Erfahrung bei Herrn Pieroth in der Senatsverwaltung für Finanzen gesammelt, habe ich hier geheiratet, habe hier meine Familie begründet, 4 meiner Kinder sind hier geboren. Also in gewisser Hinsicht, glaube ich, kann ich schon sagen, dass ich ein Berliner bin. Heute möchte ich sprechen über das Buch, was ich geschrieben habe, Systemausfall. Es ist nicht nur ein Buch über Europa, wie es eben schon angekündigt worden ist, sondern es ist eigentlich ein Buch über das Spannungsverhältnis zwischen Europa und Deutschland. Über die AfD schreibe ich auch in einem Kapitel, aber in der Tat werde ich dieses Thema heute nicht wirklich intensiv behandeln, sondern ich möchte über dieses Spannungsverhältnis zwischen Nationalstaat und Zusammenschluss der Nationalstaaten, dem Staatenverbund Europäische Union sprechen und möchte das problematisieren. Denn auf der einen Seite bin ich völlig überzeugt von den Vorzügen der europäischen Einigung. Auf der anderen Seite steigt mir immer die Galle hoch, wenn ich höre, wie alles, was wir an Problemen im Rahmen dieses Prozesses haben, wie das beschönigt wird und wie man versucht, die Probleme, die nun mal da sind, zu ignorieren. Und was ich in dem Buch mache, ist, dass ich versuche, einmal zu analysieren, wo kommen diese Probleme eigentlich her? Also zunächst erstmal die Frage, was sind wirklich die ursprünglichen Probleme, wegen derer wir bestimmte Krisen in den letzten 10 Jahren gehabt haben? Und zweitens auch die Frage, was sind denn die institutionellen Gründe, weshalb es zu diesen Ursachen überhaupt gekommen ist? Also ich mache als Ursache im Wesentlichen schlechte Gesetzgebung aus und schlechte Gesetzesanwendung und dann zum Teil auch politische Fehler. Was sind die Gründe, die institutionellen Gründe, die dazu geführt haben, dass wir schlechte Gesetzgebung auf der EU-Ebene haben und wie könnte man das möglicherweise in Zukunft besser machen? Es geht mir also keineswegs darum, nur zu meckern und zu kritisieren und meinetwegen auch zu analysieren, sondern ich mache insbesondere im letzten Teil meines Buches dann auch sehr ausführliche und ein bisschen trocken technische Vorschläge dazu, wie man die Europäische Union besser, ich sage manchmal schlanker, gestalten könnte und wie man aus ihr statt aus einer EU des Zwanges und der Regulierung und der Bürokratie eine EU der Freiwilligkeit und der Einladung machen könnte. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wenn ich so ein Buch schreibe, dass das dann auch vielleicht einen gewissen gesellschaftlichen Widerhall findet, weil ich glaube, dass wir diese Debatte führen müssen. Also in einer Zeit, in der ja die politische Auseinandersetzung zum Teil auf ein wirklich erbärmliches Niveau runterkommt, wo man sich nur noch so auf Twitter-Niveau irgendwie austauscht, ja, und eigentlich gar nicht mehr argumentiert wird, dachte ich, mache ich mal was Altmodisches und schreibe ein Buch, weil man da eben etwas ausführlicher sagen kann, wo man persönlich Schwierigkeiten sieht und was man dagegen tun kann. Und ich dachte, der Europawahlkampf ist eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür, einen solchen Stein mal ins Wasser zu schmeißen und zu gucken, was es an Reaktionen darauf gibt. Bedauerlicherweise ist der Europawahlkampf jetzt bald schon zu Ende, also in 10 Tagen wird gewählt und es hat nicht sonderlich viel Diskussionen über Europa gegeben. Ja, also stattdessen wird irgendwie von den etablierten Parteien beschworen, dass wir irgendwie eine Schicksalswahl hätten oder sowas. Meines Erachtens ist das nur eine bloße Redensart, die nur dazu dient, von den eigenen Versäumnissen und Fehlern abzulenken. Und dazu möchte ich jetzt gerne kommen, indem ich spreche über zunächst einmal das, was ich unter Systemausfall verstehe. Denn der Systemausfall selbst ist ja jetzt nicht irgendwie ein politisches Schlagwort, mit dem Sie alle vertraut sind, sondern das ist eine Idee, die ich hatte, wie man das Phänomen bezeichnen kann, über das ich sprechen möchte. Das politische Schlagwort ist eigentlich der Kontrollverlust. Kontrollverlust haben wir meistens assoziiert irgendwie mit Kontrollverlust an unseren Grenzen, aber es gibt natürlich Kontrollverlust auch in anderen Bereichen. Kontrollverlust bedeutet eigentlich, dass man die Kontrolle über etwas verliert, was sozusagen ein eigenes ist. Und ob es nun eine Grenze ist oder ob es ein Dieselfahrzeug ist oder ob es die eigenen Steuergelder sind, das spielt letzten Endes keine Rolle. Wir haben jedenfalls zumindest entlang dieser 3 Dimensionen in den letzten 10 Jahren Krisen erlebt in Europa, die dazu geführt haben, dass wir nicht mehr so richtig Kontrolle hatten über das, was wir eigentlich glaubten, kontrollieren zu können und auch einen legitimen Anspruch darauf zu haben, es kontrollieren zu können, weil es eben unseres ist, unsere Grenze, unser Auto oder unsere Steuergelder. Und da ist es eben so, wenn man einen Kontrollverlust erleidet, dann impliziert das ja sozusagen, dass man vorher zunächst mal die Kontrolle inne gehabt hat. Das heißt, es muss ein Sicherungssystem, was diese Kontrolle eigentlich gewährleistet hat oder gewährleisten sollte, ein solches Sicherungssystem muss existiert haben und das muss ausgefallen sein, sonst kann man die Kontrolle nicht verloren haben. Und ich will es mal an einem Bild deutlich machen, was ich meine, wobei ich jetzt tief in die Mythologie zurückgehe, nämlich zum Trojanischen Krieg. Damit leite ich auch in meinem Buch ein, um das zu erklären, was ich mit diesem Verhältnis von Systemausfall zu Kontrollverlust meine. Sie kennen die Sage vom Trojanischen Krieg, nach der die Stadt Troja mit starken Mauern bewehrt, sich 10 Jahre lang erfolgreich verteidigt hat gegen die anstürmenden Griechen und die waren nicht imstande, die Stadt zu nehmen. Und dann sind die Griechen auf eine List verfallen und haben das berühmte Trojanische Pferd gebaut, in dem sich also eine Reihe von Kriegern verborgen haben und die anderen Griechen, bis auf einen, sind alle abgereist, abgesegelt, haben sich auf einer naheliegenden Insel verborgen. Und der eine zurückgebliebene Grieche hat, als die Trojaner erstaunt in das griechische Lager kamen und das Riesenpferd dort sahen, und sonst waren alle Griechen weg, hat denen also das Märchen erzählt, dass die Griechen die Belagerung aufgegeben hätten und das Pferd sei ein Weihegeschenk an die Göttin Athene. Und die Griechen hätten es bewusst so groß gebaut, damit die Trojaner das nicht in ihre Stadt schleppen können, denn dann würde die Stadt unter dem Schutz von Athene stehen. Und daraufhin haben die Trojaner natürlich genau das gemacht, was der Grieche provozieren wollte. Sie haben also ein Stadttor geschleift und haben das Pferd mühsam dort reingezogen in ihre Stadt. Und dann haben sie eine große Feier gemacht, logischerweise nach 10 Jahren Belagerung. Ist es naheliegend, dass man das tut. Also es wurde ordentlich gegessen und gefeiert und gesoffen. Und dann sind die trojanischen Helden in ihre Betten gekrochen, mehr oder weniger sternhagelvoll. Und Troja schlief. Und das ist jetzt, meine Damen und Herren, der Punkt, wo der Kontrollverlust noch nicht eingetreten ist. Die Stadt ist friedlich. Ja? Niemand wird irgendetwas zuleide getan. Aber der Systemausfall ist natürlich schon da. Ja? Also ein Stadttor ist geschleift, die anderen Tore und die Mauern sind nicht bewacht und die Soldaten sind besoffen. Also sozusagen die Voraussetzungen für den Systemausfall sind schon geschaffen, aber die eigentliche Krise ist noch gar nicht da. Die kommt erst in dem Augenblick, in dem die griechischen Soldaten aus dem Pferd klettern und dann fängt das Morden und Brandschatzen und Vergewaltigen an. Dann haben wir den Kontrollverlust. Und das ist meines Erachtens etwas Typisches. Vor dem Kontrollverlust haben wir immer den Systemausfall. Und wenn man politisch gestalten will, dann muss man nicht den Kontrollverlust bejammern, sondern man muss fragen, wo ist eigentlich das Sicherungssystem ausgefallen? Was ist im Vorfeld falsch gemacht worden, damit es überhaupt zu einem Kontrollverlust kommen konnte? Und ich will das jetzt anhand einiger Beispiele entwickeln, wo dieser Systemausfall stattgefunden hat, lange bevor es jeweils zur akuten Krise kommt. Und ich möchte das verbinden sozusagen mit der Kritik an der Politik der EU und der Parteien, die die EU nun mal so geschaffen haben, wie sie heute ist. Weil die Tatsache, dass vorher ein Sicherungssystem ausgefallen ist, natürlich gleichzeitig auch besagt, dass man die Krise hätte verhindern können, wenn man nur rechtzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen hätte. Ich fange mal an mit der Eurokrise. Die Eurokrise hat sich ja abgespielt im Wesentlichen seit dem Jahr 2010. Die meisten Leute denken, inzwischen ist sie zu Ende. Ich denke das nicht, aber das spielt im Augenblick keine Rolle. Der sozusagen akute Krisenbeginn war 2010 mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechenlands gegeben und dann die ganzen Euro-Rettungsmaßnahmen, Rettungsschirme, Bürgschaften, Kredite und was da alles gemacht worden ist. Der Systemausfall war aber lange zuvor. Und wenn wir über den Systemausfall sprechen wollen, dann müssen wir zurückgehen zu den vertraglichen Grundlagen der Währungsunion, die 1992 im Vertrag von Maastricht geschaffen worden sind. Und später sind diese Bestimmungen integriert worden in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das ist einer der beiden Grundlagenverträge der EU. Nun ist das mit Verträgen so eine Sache. Also wenn man Verträge abschließt, dann muss man sich natürlich immer darauf verlassen, dass die anderen Vertragspartner sich auch an die Verträge halten. Und zu diesem Zweck gibt es in den europäischen Verträgen, also im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, einen Artikel 259, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vielleicht habe ich es nicht ganz richtig in Erinnerung, der besagt, dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union jeden anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen kann, wenn der erste Mitgliedschaft der Auffassung ist, dass der zweite Mitgliedschaft einen Vertragsbruch begangen hat. Also durchaus eine sinnvolle Regelung, die da drin steht. Ja, man hat Vertrag geschlossen und hat auch gleich ein Instrument geschaffen, um Vertragsbruch ahnden zu können, denn es gibt einen Gerichtshof in der Europäischen Union und es gibt die Möglichkeit, vertragsbrüchige Staaten vor diesem Gerichtshof zu verklagen. Jetzt hat man 1992 die Währungsunion geschaffen und Sie erinnern sich wahrscheinlich noch daran, dass das vor allem auch in Deutschland eine relativ umstrittene Sache gewesen ist, weil die Sorge war, wird denn der Euro eine stabile Währung sein? Und die politische Antwort daraufhin lautete, ja, wir machen eine Stabilitätsgemeinschaft. Der Euro wird eine Stabilitätswährung sein, wir werden eine Stabilitätsgemeinschaft bilden. Und deshalb verankern wir Stabilitätskriterien im Maastricht-Vertrag, beziehungsweise heute stehen sie drin in Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ich greife jetzt erstmal nur eines dieser Stabilitätskriterien heraus. Insgesamt sind da eine ganze Reihe aufgezählt. Die beiden prominentesten sind die, dass gesagt worden ist, wir machen eine Obergrenze für die Verschuldung, für die maximal zulässige Verschuldung. Die darf 60% des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Also dieser Artikel 126 des AEU-Vertrages hat eine ganze Reihe von Absätzen. In den ersten 9 Absätzen stehen diese ganzen Stabilitätskriterien drin. Und eines ist eben diese Obergrenze für die Verschuldung, nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts. Und das zweite Wesentliche, kann ich vielleicht der Vollständigkeit halber auch schon erwähnen, ist das Erfordernis, dass die Neuverschuldung, die jährliche Neuverschuldung im Haushalt des Gesamtstaates, also über Bund, Länder und Kommunen, nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen soll. Das sind die beiden berühmten Maastricht-Kriterien. Nun, wenn wir uns zunächst auf dieses erste Kriterium konzentrieren, 60% Schuldenstand, dann ist das deshalb sinnvoll, weil wir ja wissen, die Euro-Krise begann eigentlich als Staatsschuldenkrise. Da waren Staaten, die hatten plötzlich Schwierigkeiten, ihren Schuldendienst zu leisten, Zinsen und Tilgung zu leisten und haben mehr oder weniger den Eindruck erweckt, als würden sie auf eine Staatspleite, auf eine Staatsinsolvenz zulaufen. Also die Verschuldung war nicht beherrschbar. Und da kann man natürlich fragen, was ist da passiert? Wenn man sich das dann anguckt, dann stellt man fest, Griechenland, das erste Land, was da in die Krise kam, hatte eine Staatsverschuldung von etwa 120% zu Beginn der Krise. Also das Doppelte von dem, was maximal zulässig gewesen ist. Und wenn Sie heute gucken auf die Europäische Union, dann stellen Sie fest, Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 100%. Ja, weit mehr als das, was maximal zulässig ist. Italien hat 130% und Griechenland hat 180%. Nochmal 60% mehr als zu Beginn der Krise. Und man muss sich ja jetzt fragen, warum? Wie ist das möglich? Das ist ja ein Vertragsbruch. Sehr eindeutig im Vertrag geregelt, man darf nicht mehr als 60% haben, aber Frankreich hat 100%, Italien 130% und Griechenland hat 180%. Warum rennt jetzt kein Staat zum Europäischen Gerichtshof und verklagt die Staaten, die sich zu stark verschuldet haben? Denn Artikel 259 erlaubt das ja. Es gibt ja ein paar stabilitätsorientierte Staaten innerhalb der Europäischen Union. Nun, ich habe erwähnt, dass in Artikel 126, wo diese ganzen Stabilitätskriterien drinstehen, dass dort die Absätze 1 bis 9 diese Stabilitätskriterien definieren. Und dann gibt es einen Absatz 10. Und in Absatz 10 steht, das Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof ist bezüglich der Absätze 1 bis 9 ausgesetzt. So. Und das ist der Systemausfall, meine Damen und Herren. Wir machen eine Stabilitätsgemeinschaft, ja, aber schreiben in den Vertrag rein, der Vertragsbruch kann nicht geahndet werden. Wir verpflichten uns vertraglich, die Schulden zu begrenzen, sagen aber gleichzeitig, die Vertragsverletzung darf nicht vor den Europäischen Gerichtshof getragen werden. Warum macht man sowas? Nun, wenn man explizit in den Vertrag hineinschreibt, dass man nicht wegen Vertragsbruch vor den Europäischen Gerichtshof verklagt werden darf, dann bedeutet das ja, dass der Vertragsbruch zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits mitgedacht worden ist. Also wenn man nicht erwartet hätte, dass die Staaten den Vertrag brechen würden, hätte man ja diesen Passus gar nicht erst einfügen müssen in den Vertrag. Das heißt, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses haben die vertragsschließenden Parteien bereits erwartet, dass der Vertrag gebrochen werden würde. Man hat einen Vertrag beschlossen, der den Vertragsbruch legalisierte. Und das, meine Damen und Herren, das ist schon ein bisschen bizarr, ja, was da gemacht worden ist. Das ist natürlich der Systemausfall. Das heißt, während den Bürgern gesagt worden ist, wir machen eine Stabilitätsgemeinschaft, sorgt euch nicht um den Euro, das wird eine stabile Währung, so wie die D-Mark eine stabile Währung gewesen ist und so, ja, hat man hinter vorgehaltener Hand zu den Staaten gesagt, naja, wir schreiben das natürlich da rein, damit wir irgendwie die Bürger beruhigen können und so. Aber macht euch keine Sorgen, ihr dürft euch verschulden, so viel ihr wollt, denn ihr könnt nicht verklagt werden von dem Europäischen Gerichtshof. Jeder Vertragsbruch in der Europäischen Union kann vor den EuGH gebracht werden, aber nicht der Vertragsbruch bezüglich der Stabilitätsgemeinschaft Euro. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das Eurosystem nicht funktioniert und wenn die Staaten in eine überzogene Verschuldung hineinlaufen. Nun ist das sozusagen nur der erste Teil des Systemausfalls. Der erste Teil nämlich insofern, als hier ein schlechtes Gesetz gemacht worden ist. Ich setze mal Vertrag gleich Gesetz. Ja? Eigentlich war es ein Vertrag, aber de facto ist das so eine Art Grundgesetz der Europäischen Union, dieser Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Man hat hier also zunächst mal ein schlechtes Gesetz gemacht. Und der zweite Teil des Systemausfalls ist der, dass man dieses schlechte Gesetz auch noch schlecht angewendet hat. Denn es gab ja das zweite Maastricht-Kriterium, 3% darf nicht überschritten werden bei der jährlichen Neuverschuldung der Staaten. Nun, auch ein Verstoß gegen diese 3% kann nicht vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden, denn alle Bestimmungen Absätze 1 bis 9 sind ausgenommen worden von dem normalen Klagerecht. Aber in Absatz 1 bis 9 steht auch drin, wenn gegen das 3%-Kriterium verstoßen wird, dann kann der Rat, also die Gemeinschaft der Regierungen, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dann kann der Rat finanzielle Sanktionen gegen dieses Land beschließen, was das 3%-Kriterium verletzt hat. Das ist eine Kann-Bestimmung. Muss nicht, soll nicht, aber immerhin er kann. Mit Mehrheit natürlich. Ist also sehr viel schwächer als das, was man normalerweise hat als Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof, weil da jeder einzelne Staat, auch wenn er der Einzige ist, der daran Anstoß nimmt, vor den EuGH gehen kann und einen anderen Staat verklagen kann. Hier braucht man eine Mehrheit im Rat, um Staaten, die vertragsbrüchig sind, irgendwie zu bestrafen, indem man ihnen finanzielle Sanktionen auferlegt. Aber immerhin die Möglichkeit besteht. Der Rat kann also finanziell unverantwortliches Verhalten anderer Mitgliedstaaten mit Sanktionen bestrafen. Wenn Sie sich jetzt angucken, wie oft in den bisherigen 20 Jahren Euro die Mitgliedstaaten der Eurozone gegen diese Bestimmung verstoßen haben, dass das jährliche Defizit, also die jährliche Neuverschuldung, nicht größer sein darf als 3% des Bruttoinlandsprodukts. Was schätzen Sie, wie oft das der Fall gewesen ist? 30 Mal wird er geschätzt? Nein, 100. 100 Mal von allen möglichen Staaten, auch Deutschland, auch Frankreich und sowas. Aber Griechenland zum Beispiel hat nicht ein einziges Jahr, wo es sich an dieses Kriterium gehalten hat. Ja? Und Portugal hat sich fast nie dran gehalten, mit Ausnahme eines Jahres, wo das Defizit nicht 3% war, sondern 2,9%. Da haben sie also sozusagen aus Versehen haben sie sich mal dran gehalten. Ja? Aber ansonsten haben sie immer dagegen verstoßen und viele, viele andere Staaten auch. Wenn ich Sie jetzt nochmal raten lasse, von diesen 100 Mal, also ungefähr 100, ja, von diesen ungefähr 100 Mal, wo dagegen verstoßen worden ist, wie oft hat der Rat Sanktionen verhängt? Null wird gesagt. Nein, zweimal. Zweimal, ja. Nämlich im Jahre 2016, da wurde die Sache peinlich, dass man bis dahin nie irgendwie Sanktionen verhängt hatte. Und dann hieß es, also jetzt müssen wir aber doch endlich mal Sanktionen verhängen. Und deshalb wurden im Jahre 2016 Sanktionen verhängt gegen Portugal und gegen Spanien, die wiederholt gegen dieses 3%-Kriterium verstoßen hatten. Aber die Höhe der Sanktionen wurde für beide Staaten festgesetzt auf 0 Euro. Und da lachen Sie doch drüber, ja? Eigentlich ist das tragisch, ja? So. Also jeder Falschparker in der Berliner Innenstadt, denke ich, muss mehr bezahlen, ja, als die Staaten, die immerhin sozusagen das Grundgesetz der Europäischen Union gebrochen haben, wiederholt gebrochen haben und die Grundlagen der Währungsgemeinschaft gefährden. Ja. 0 Euro wurde gemacht, weil dann gesagt wurde, ja, die Staaten, denen geht es ja schlecht und bemühen sich sehr und pipapo. Ja. Also jedenfalls wurde die Strafe auf 0 Euro festgesetzt, das heißt, de facto wurde nicht sanktioniert. De facto ist in 100 Verletzungen des Maastricht-Vertrages nie eine Strafe verhängt worden. Und das ist der zweite Teil des Systemausfalls. Der erste Teil ist der, dass man schlechtes Gesetz gemacht hat. Und der zweite Teil ist der, dass man da, wo das Gesetz noch eine gewisse Handhabe bot, wo es also noch gewisse Zähne hatte, ihm die Zähne auch noch gezogen hat. Ja, und das nicht angewendet hat, was man hätte machen können. Also ein schlechtes Gesetz und dann das schlechte Gesetz schlecht angewendet. Und jetzt kommt der dritte Teil des Systemausfalls. Das ist die politische Fehleinschätzung. Und da möchte ich nochmal zurückgehen zu einer anderen Episode in der Wirtschaftsgeschichte, nämlich zu Herrn Rolf Breuer, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, der, wie Sie sich vielleicht erinnern, unrühmlich in die Geschichte der Deutschen Bank eingegangen ist, weil er seinem Geldhaus einen Verlust von 1 Milliarde Euro durch eine tollpatschige Äußerung in einem Interview zugefügt hat. Er wurde nämlich mal gefragt in einem Interview, was er denn hält von der wirtschaftlichen Lage des Medienimperiums Leo Kirch. Und Kirch war ein bedeutender Unternehmer, wie Sie wahrscheinlich noch in Erinnerung haben, hat ein Riesenunternehmen aufgebaut, fast alles auf Pump. Und die Deutsche Bank war sein Kreditgeber. Und dann kam der Kirch in Schwierigkeiten und Breuer wurde in dem Interview gefragt, was er davon hält. Und dann sagte er vor laufender Kamera, ja, was er so hört, ist, dass eigentlich niemand mehr dem Kirch Kredit geben wolle. Und das war das Todesurteil für Leo Kirch im wirtschaftlichen Sinne. Ja, also denn dann gab ihm wirklich niemand mehr Kredit. Und dann musste in die Insolvenz gehen und das Unternehmen brach zusammen. Und er hat eine Klage gemacht gegen die Deutsche Bank. Verschiedene Klagen hat er gemacht, nicht alle hat er gewonnen. Aber er hat immerhin genug gewonnen, als dass Rolf Breuer verurteilt worden ist, ihm 1 Milliarde Euro an Schadenersatz zu zahlen wegen dieser einen kleinen Äußerung. Ja, was ich so höre, ist, dass niemand dem Mann Kredit geben will. Also in Finanzdingen muss man sensibel sein. Ich erzähle das Beispiel deshalb, weil der politische Fehler, den ich im Rahmen der Eurokrise beklagen möchte, der ist, dass dass man nichts getan hat gegen die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands. Ich sollte es vielleicht so rum sagen. Es wurde immer der Eindruck erweckt, als sei diese Zahlungsunfähigkeit Griechenlands so mehr oder weniger im März 2010 plötzlich irgendwie aus heiterem Himmel auf die Schreibtische der Regierung gefallen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Man wusste seit langem, dass Griechenland viel zu viel Schulden aufnahm und dass die Wirtschaftskraft Griechenlands nicht reicht, um das alles zu bedienen, was man an Zahlungsverpflichtungen hat, dass Griechenland natürlich durch die Finanzkrise gegangen ist und so. Die Lage war also lange vorher als bedrohlich erkennbar. Aber das wurde nirgendwo, soweit ich das sehen konnte, thematisiert, außer im Jahre 2009, also immerhin noch ein Jahr vor der Krise, hat der Internationale Währungsfonds eine Publikation veröffentlicht. Das ist eine Standardpublikation, Artikel 4-Konsultation nennt die sich. Und da geben sie immer so eine Art Gesamtbewertung der wirtschaftlichen Situation eines Mitgliedslandes des IWF ab. Und in dieser Publikation schrieb der IWF, er habe Zweifel daran, dass Griechenland seine Staatsschulden bewältigen könne. Von der Brisanz her ist diese Äußerung vergleichbar der Äußerung, die der Breuer gemacht hat, als er gesagt hat, was ich so höre, ist, niemand will ihm mehr Kredit geben. Wenn der Internationale Währungsfonds öffentlich sagt, er hat Zweifel daran, dass Griechenland mit seinen Staatsschulden klarkommt, dann muss er sich nicht wundern, wenn vielleicht niemand mehr Griechenland Kredit geben möchte. Denn niemand möchte ja der Letzte sein, der Griechenland einen Kredit gegeben hat. Ja? Also fragt man sich doch, warum macht der IWF das? Also wie kann eine erfahrene Institution wie der IWF eine solch tollpatschige Äußerung machen wie der Breuer? Aber nicht etwa in einem Interview, wo der Breuer vielleicht irgendwie überfahren worden ist, überrascht worden ist von dieser Frage und da hat er halt einen Fehler gemacht, ja? Sondern beim IWF steht es in einem offiziellen Papier drin, was normalerweise von verschiedenen Hierarchieebenen sehr gründlich gelesen wird, ehe es freigegeben wird. Der IWF hat das bewusst gesagt. Und meine einzige Interpretation der Tatsache, dass der IWF eine solche brisante Äußerung öffentlich gemacht hat, ist die, dass er das lange zuvor schon hinter verschlossenen Türen zur Kommission und zu den Regierungen der Mitgliedstaaten gesagt hat und kein Gehör gefunden hat. Ja? Und natürlich, es war ja absehbar und wahrscheinlich hat der IWF gewarnt. Aber irgendwann muss der IWF gesagt haben, wenn wir kein Gehör finden, dann müssen wir das öffentlich machen, dass da eine gefährliche Situation ist. Und dann haben sie das ein Jahr vorher in dieses Dokument reingeschrieben. Spätestens da hätte man reagieren können und hätte Vorsichtsmaßnahmen treffen können, eine geordnete Staatsinsolvenz vorbereiten können, die griechischen Banken verstaatlichen können, rekapitalisieren können, was auch immer. Eigentlich ist es lange vorher sichtbar gewesen anhand der griechischen Zahlen und die Fachleute in den Ministerien werden das gesehen haben. Die Bürger haben es natürlich nicht gesehen. Ja, wer kümmert sich da schon drum? Aber die Fachleute in den Ministerien müssen gewusst haben, was dort ablief und wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, sind sie vom Internationalen Währungsfonds auch gewarnt worden. Das ist die dritte Stufe des Systemausfalls bei der Eurokrise. Erst ein schlechtes Gesetz, dann das schlechte Gesetz nicht gut angewendet und dann auch noch kapitale politische Fehler, die gemacht worden sind. Und deshalb ist meine zentrale These im Buch dazu, die Krisen der EU sind alle selbst verschuldet. Es ist nicht so, dass das Schicksalsschläge von außen sind, sondern sie sind inhärent angelegt durch Fehlentscheidungen der politischen Ebene. Und wenn ich jetzt nochmal zur Europawahl antrete mit meiner kleinen Partei, der LKR, die niemand kennt, dann tue ich das deshalb, weil ich keine Partei sehe, die das in dieser Form analysiert und kritisiert. Ja? Also das ganze Geschwätz im Europawahlkampf kann man eigentlich in der Pfeife rauchen, weil es eigentlich an den tatsächlichen Problemen, die wir in Europa haben, völlig vorbeigeht. Der eigentliche Punkt müsste der sein, dass wir die Fehler, die uns in die Eurokrise geführt haben, reparieren. Dass wir das korrigieren, dass wir die Verträge ändern an dieser Stelle. Ja? Und dass wir künftig auch sicherstellen, dass der Rat nicht irgendwas machen kann, sondern dass er das tut. Ja? Keine Kantenbestimmung, sondern eine Muss-Vorschrift, dass es automatische Sanktionen gibt. Und Kanzlerin hat ja gesagt, wir haben jetzt quasi automatische Sanktionen. Das ist totale Verdummung des Publikums, denn die jetzigen Sanktionen sind nicht quasi automatisch, weil sie nur dann erfolgen, wenn die Kommission die Sanktionen vorschlägt. Ja, aber wenn die Kommission keine Sanktionen vorschlägt, dann erfolgt wieder nichts. Ja. Das sehe ich eben in unserer heutigen politischen Landschaft nicht, dass die großen Parteien alle miteinander auf die tatsächlichen Probleme eingehen, die sich eigentlich in den gesetzlichen Grundlagen Europäischen Union finden und die sich auch korrigieren lassen. Aber die Debatte darüber findet nicht statt. Lassen Sie mich vielleicht noch folgendes Beispiel sagen. Diese Art der gesetzlichen Fehlleistung ist nicht etwa eine Ausnahme, sondern das ist was man relativ oft sieht. Also Im Buch erwähne ich das Beispiel von dem Streetart-Künstler Banksy, der ja so ein Gemälde hatte, was bei Sotheby's versteigert worden ist. Und als die Bieterin den Zuschlag erhielt, da hat sich dieses Bild wurde dann von einem Schredder, der im Rahmen verborgen war, nach unten gezogen und geschreddert. Ja? Komischerweise ist das Bild jetzt mehr wert als in dem ungeschredderten Zustand, ja, aber das ist eine Spezialität des Kunstmarktes. Aber diese Idee, dass man im Rahmen eines Bildes etwas vernichtet, was das Kunstwerk als solches, etwas verbirgt, was das Kunstwerk als solches vernichtet, ist schon eine interessante Idee. Und im Grunde genommen hat man genau das bei der Eurokrise und bei diesem Artikel 126 gemacht. Ja? Also Artikel 1 bis 9 sind die Stabilitätskriterien, ein Kunstwerk an Stabilitätskriterien, präzise Zahlen, 60%, 3% und so. Ja? Aber im Rahmen, in Absatz 10, steht der Schredder, ja? Dass man nämlich den Vertragsbruch nicht bestrafen kann. Und jetzt im Vorgriff auf die Dieselkrise, weil ich nicht weiß, ob ich dazu noch kommen werde, denn ich rede immer viel zu lang, noch Folgendes. Dieses Gesetz über die Abschalteinrichtungen, was die EU übrigens in der Legislaturperiode, bevor ich ins Parlament kam, beschlossen hat, das besagt in Satz 1, Abschalteinrichtungen sind verboten. Und in Satz 2 besagt es, Abschalteinrichtungen sind aber erlaubt, wenn sonst dem Motor Schaden zugefügt wird. Da haben wir dieselbe Prinzip des Schredders. Ja? Es ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, diese Dieselmotoren funktionieren nicht oder könnten Schaden nehmen, wenn sie irgendwie mit Abschalteinrichtung betrieben, wenn sie normal betrieben werden, bei Temperaturen irgendwie unter 5 Grad oder Höhen über 1000 Metern oder irgend sowas ähnliches. Aber was man mit diesem Gesetz gemacht hat, ist de facto doch, dass man die Konstrukteure geradezu dazu eingeladen hat, zu sagen, wir konstruieren unseren Motor eben so, dass er eine Abschalteinrichtung braucht und dann ist die Abschalteinrichtung legal. Ja? Also es wurde gar kein Anreiz gesetzt dafür, dass man vielleicht künftig keine Abschalteinrichtung braucht, sondern man hat eine Bestimmung geschaffen, sozusagen einen Schredder, der das, was eigentlich durch das Gesetz beabsichtigt worden ist, sofort zunichte gemacht hat. Man hat ein Gesetz formuliert über Abschalteinrichtungen, was seine eigene Abschalteinrichtung beinhaltet. Ja? Und das ist jetzt nicht nur eine Petitesse, wo man sagen kann, wie kann man sowas machen, sondern das ist eigentlich ein politischer Skandal. Denn dadurch, dass die Abschalteinrichtungen in vielen Fällen eben nicht illegal sind, ist der Bürger, der jetzt geschädigt ist mit seinem Dieselwagen, in eine nahezu rechtlose Position gebracht worden. Ja? Denn nun erstreiten Sie doch mal Schadenersatz für den Wertverlust Ihres Diesels gegen Volkswagen oder gegen BMW oder gegen Daimler, also gegen supermächtige Unternehmen, die jederzeit sagen können, also wisst ihr, bei uns war das eine technische Sache, die Abschalteinrichtung war halt nötig, damit der Motor keinen Schaden erleidet. Deshalb ist es mit dem Schadenersatz eine schwierige Sache. Ja? Und der einzelne Bürger hat fast keine Chance. Dem fehlt das technische Wissen, dem fehlt die finanzielle Potenz, so etwas zu machen. Und dann hat er noch nicht mal eine ordentliche Rechtsgrundlage, auf die er sich stützen kann. Ja? Und das ist Politik gegen den Bürger, die da gemacht wird. Das möchte ich nur mal im Vorgriff auf die ganze Dieselgeschichte sagen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Bevor ich darauf zu sprechen komme, will ich aber noch sprechen über die Flüchtlingskrise. Denn die Flüchtlingskrise hat natürlich auch ihren Systemausfall. Der Kontrollverlust 2015, 2016 ist jedem von uns, glaube ich, gut in Erinnerung. Wir sehen, wie die Leute scharenweise einfach unkontrolliert über die deutsche Grenze oder auch über andere innereuropäische Grenzen gekommen sind, wie sie durchgewunken worden sind durch unterschiedliche Länder. Aber die Frage ist, wann ist denn eigentlich das System ausgefallen? Nun, meine Antwort darauf ist, es ist ausgefallen im Jahre 2011, also 4 Jahre vor der eigentlichen Flüchtlingskrise. Und zwar ist sie ausgefallen dadurch, dass ein einzelner Flüchtling aus Afghanistan gekommen ist, der irgendwie in Griechenland angekommen ist im Jahre 2009. Und dort wurde er auch ordnungsgemäß registriert. Und dann hat man sich nicht so richtig weiter um ihn gekümmert und er ist irgendwie weitergereist. Genau, es ist mir nicht bekannt. Kam in Frankreich an, kam in Belgien an und stellte in Belgien seinen Asylantrag. Das war nun eigentlich nicht so, wie es gedacht war, denn normalerweise müssen Flüchtlinge immer ihren Asylantrag dort stellen, wo sie die Außengrenze der EU als erstes überquert haben. Es gibt allerdings bestimmte Ausnahmen, zum Beispiel dann, wenn man Verwandtschaft in einem anderen EU-Land hat. Also der war in Belgien und sagte, er wollte in Belgien seinen Asylantrag stellen, weil er eine Schwester in Amsterdam hat. Und da haben die Belgier gesagt, ja, tut uns leid, also Amsterdam liegt aber nicht in Belgien, ja. Und hier kannst du keinen Asylantrag stellen und deshalb schieben wir dich ab nach Griechenland, denn da bist du registriert, ja, und da muss das Asylverfahren durchlaufen werden. Und der Flüchtling hatte irgendwie rechtliche Hilfe von irgendwelchen ehrenamtlichen Organisationen und hat dagegen geklagt, langes Hin und Her, hat eine Zeit gedauert, aber schließlich wurde er nach Griechenland abgeschoben. Und in Griechenland wurde er erstmal ins Gefängnis gesteckt. Und seine Anwälte haben sich aber weiter um ihn gekümmert und haben diesen Fall dann vorgebracht bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist der höchste Gerichtshof der Europas, glaube ich, eine Institution des Europarates, ja, die zuständig ist für Menschenrechte. Und der Flüchtling machte da den Punkt, dass er sagte, seine Abschiebung zurück nach Griechenland sei rechtswidrig gewesen, weil das griechische Asylsystem menschenunwürdig sei. Und das hat sich der EuGH in seinem Fall angeguckt, hat aber, nicht der EuGH, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat sich das angeguckt, hat aber gesagt, der Einzelfall interessiert eigentlich nicht, denn der Vorwurf des Flüchtlings lautet ja, dass das ganze System in Griechenland menschenunwürdig ist. Und deshalb haben sie also in einem ziemlich aufwendigen Verfahren sehr viele Zeugen gehört, die zu Protokoll gegeben haben, wie das griechische Flüchtlingssystem beschaffen ist. Und was der EuGH da festgestellt hat und dann auch geurteilt hat, ist, dass dort in der Tat schwere Verstöße gegen die Menschenwürde im griechischen Asylsystem stattfinden. Erstens, jeder Flüchtling, der nach Griechenland kommt, egal ob er über eine Außengrenze kommt oder ob er so wie dieser Flüchtling aus einem anderen EU-Land nach Griechenland zurückgeschoben wird, wird erstmal ins Gefängnis gesteckt. Die Haftdauer dort oder die Dauer der Inhaftierung ist unbestimmt. Manche bleiben 3 Tage drin, manche bleiben ein paar Monate drin. Niemand weiß genau, warum. Warum er so lange oder so kurze Zeit im Gefängnis bleibt. Die Haftbedingungen sind so, dass die Zellen völlig überbelegt sind. Viel zu viele Menschen in einer kleinen Zelle. Die Zellen sind völlig überhitzt. Es gibt keine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit. Die Zellen sind verdreckt. Es gibt nicht genügend Betten für alle Menschen, die innerhalb eines Raumes untergebracht sind. Es gibt noch nicht mal genügend Matratzen. Wenn die Matratzen da sind, sind sie dreckig. Die Leute haben keine Gelegenheit, auf die Toilette zu gehen. Die Leute haben nur einmal in der Woche manchmal Gelegenheit zu duschen. Sie kriegen keine frische Kleidung. Und es gab Beschwerden darüber, dass sie rassistischen Beleidigungen ausgesetzt waren oder geschlagen worden sind. Und Ärzte haben bestätigt, dass die Verletzungen, die man sah bei den Gefangenen, dass die in Übereinstimmung mit den Schilderungen der Gefangenen über das, was vorgefallen ist, seitens des Wachpersonals standen. Erster Punkt also, jeder von denen wurde verhaftet und unter ziemlich erbärmlichen Umständen in eine Zelle gesteckt, ohne dass denen eine Straftat vorgeworfen worden ist. Zweiter Punkt, wenn die dann entlassen worden sind, hat man sich nicht um sie gekümmert. Es gab also keine Hilfe dabei, irgendwie eine Unterkunft zu kriegen, sondern die Leute haben irgendwie in öffentlichen Parks in Griechenland gelebt. Es gab keine Versorgung, keine Lebensmittelversorgung und es gab keine medizinische Versorgung für die Leute. Die waren sozusagen einfach ihrem Schicksal dort überlassen. Das Einzige, was sie an Unterstützung bekommen haben, kam von karitativen Organisationen, Kirche und Ähnliches, aber nichts vom Staat. Dritter Punkt, die Asylbehörden in Griechenland waren völlig überlastet. Eigentlich sollten die Leute einen Asylantrag stellen, aber erstmal wurde ihnen fälschlich gesagt, das könne man nur, wenn man einen festen Wohnsitz hat. Und einen festen Wohnsitz hatten die Leute nicht. Stimmte zwar nicht, aber das wurde ihnen offenbar mehrfach oder immer wieder gesagt. Zweitens war es so, dass die zuständige Asylstelle nur einen Tag die Woche überhaupt auf hatte. Und da saß dann, was weiß ich, 1, 2, 3 Bearbeiter, aber es standen 2000 Asylbewerber vor der Asylbehörde Schlange. Und es sind maximal 300 wirklich durften vorsprechen. Ja? Und die anderen 1700 zogen unverrichteter Dinge wieder ab und konnten hoffen, dass sie vielleicht ein andermal dran kamen. Und derartige Zustände, sagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, sind menschenunwürdig. Und deshalb urteilte er, dass man Flüchtlinge künftig nicht mehr aus anderen EU-Ländern nach Griechenland zurückschicken durfte. Damit aber war das Dublin-III-System, was wir haben, de facto in Bezug auf Griechenland außer Kraft gesetzt. Das war der Systemausfall. Damit war es so, dass Griechenland gar keinen Anreiz mehr hatte, seine Grenze irgendwie zu schützen. Ja, denn Griechenland wusste ja, ich kann die Flüchtlinge ja einfach weiterschicken. Sie dürfen ja nicht zu mir zurückgeschickt werden. Also das Dublin-III-System funktionierte nicht mehr und gleichzeitig war nicht geregelt, was mit den Flüchtlingen, die jetzt weiterreisten, eigentlich dann passieren sollte und wer dort für die Aufnahme zuständig war. Das war der Sachverhalt im Jahre 2011, Januar 2011, 4,5 Jahre vor September 2015, 4,5 Jahre vor dem Kontrollverlust. Und es ist nichts dagegen getan worden in diesen 4,5 Jahren. Die Bürger wissen das natürlich normalerweise nicht, dass das so war. Aber die Beamten in unserer Regierung müssen das gewusst haben. Natürlich lesen die ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Natürlich nehmen die Asylbehörden zur Kenntnis, wir dürfen nicht mehr nach Griechenland abschieben. Natürlich wissen die, da ist ein Problem. Das wissen die Beamten im Innenministerium, die irgendwie für Asylfragen zuständig sind. Und die sprechen bestimmt auch mal mit den Beamten im Außenministerium, die ihnen gleichzeitig sagen, passt mal auf, in Syrien fängt im Jahr 2011 aber ein Bürgerkrieg an. Und in den Jahren von 2011 bis 2015 haben sich in der Türkei Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien angesammelt, insgesamt 3 Millionen, eine riesige Menge. Jeder Beamte in der Regierung, der damit befasst war, muss gewusst haben, dass da zumindest eine gewisse Gefahr besteht, dass die Flüchtlinge in der Türkei vielleicht nicht gut genug versorgt werden oder aus anderen Gründen denken, in der EU ist es auch ganz schön. Und man kann nach Griechenland einreisen und man kann auch weiterreisen in die Länder, die vielleicht richtig attraktiv sind in der EU. Ja, also Griechenland ist ja vielleicht nicht das attraktivste Land. Also irgendwie nach Mitteleuropa weiterreisen oder auch nach Nordeuropa weiterreisen. Sie können nicht zurückgeschickt werden nach Griechenland. Es ist nichts dagegen getan worden, obwohl man wusste, der syrische Bürgerkrieg ist da, die Flüchtlinge sammeln sich in der Türkei. Türkei ist das Nachbarland zu Griechenland. Es war eine naheliegende Vermutung zu sagen, könnte ja sein, dass die irgendwie dann auch mal rüberkommen in die Europäische Union und dann weiterreisen nach Mitteleuropa, wie es 2015 passiert ist. Das besonders Bizarre an dieser Sache ist die Tatsache, dass man im Jahr 2011 aber ja auch die Euro-Krise hatte. Und nicht nur im Jahre 2011, sondern bis vor kurzem, bis letztes Jahr, hat man Griechenland ja die wirklich kleinteiligsten Auflagen gemacht, was Griechenland in seinem Staat alles reparieren musste, um diese Milliardenkredite zu kriegen, die im Rahmen der Euro-Rettung eben an Griechenland ausgereicht worden sind. Und Sie wissen, es waren riesige Summen, 3-stellige Milliardenbeträge, hat Griechenland dort als neue Kredite bekommen. Deshalb ist ja auch die Schuldenquote von 120% auf 180% gestiegen durch die sogenannte Euro-Rettung. Ja? Also die Griechen haben jede Menge Geld bekommen und es wurde ihnen gesagt, ihr müsst die Steuern erhöhen und ihr müsst Staatsangestellte entlassen und ihr müsst privatisieren und ihr müsst die Renten kürzen und ihr müsst euer Gesundheitssystem reformieren und ihr müsst eure Marktordnung verändern. Und alles Mögliche ist ihnen vorgeschrieben worden in langen, langen Memoranden, die in Griechenland viel Ärger gemacht haben. Aber Sie glauben doch nicht, dass die EU vielleicht auf die Idee gekommen wäre, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, da ist ein menschenunwürdiges Asylsystem, dass die EU auf die Idee gekommen wäre zu sagen, und nebenbei müsst ihr für das Geld auch mal euer Asylsystem in menschenwürdigen Zustand bringen. Das wären ja Sachen gewesen, die einfach mit diesen Mitteln zu finanzieren gewesen wäre. Ja? Bauprogramme für Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel, wenn die Leute sonst einfach auf der Straße leben müssen. Schafft Beschäftigung in Griechenland, ja, ist ein Element dafür, dass man das System wieder menschenwürdig macht. Also warum ist denn mit unseren Milliarden nicht dafür gesorgt worden, dass da Flüchtlingsunterkünfte gebaut worden sind, dass die Gefängnisse in einen besseren Zustand gebracht worden sind, wenn das richtig ist, jeden Flüchtling gleich ins Gefängnis zu stecken, ja, dass mehr Mitarbeiter in den Asylverwaltungen eingestellt worden sind, dass Dolmetscher eingestellt worden sind, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Diese Erstinterviews fanden immer auf Griechisch statt, ja, und dann die meisten Leute sprachen kein Griechisch, die da ankamen, nicht? Also, das hätte man alles mit Geld reparieren können. Und wir haben unglaublich viel Geld zur Verfügung gestellt. Und wir wussten, das Problem ist da mit dem syrischen Bürgerkrieg und mit den Flüchtlingen in der Türkei. Aber die Regierung hat geschlafen. Das heißt, zu dem Ausfall des gesetzlichen Systems Dublin III kam noch der unglaubliche, geradezu nicht nachvollziehbare politische Fehler, dass man den Hebel, den man eigentlich gerade gegenüber Griechenland in der Hand hatte, dass man die Griechen wirklich hätte zwingen können, ihr Asylsystem in einen menschenwürdigen Zustand zu bringen, dass man den einfach nicht genutzt hat. Nicht die kleinste Anstrengung dazu. Alles wurde geregelt in Griechenland, aber nicht, dass das Asylsystem menschenwürdig wird. Und dann sitze ich manchmal im Europaparlament und höre die großen Reden darüber, dass wir eine Wertegemeinschaft sind und selbstverständlich ist die Menschenwürde der wichtigste Wert in der Europäischen Union. Aber verflixt nochmal, warum hat man das denn dann bei Griechenland nicht beherzigt? Ja? Stimmt also nicht. Das ist alles hohles Gerede. Es stimmt auch deshalb nicht, weil man im Grunde genommen, wenn man es ernst genommen hätte, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht nur hätte sagen müssen, wir dürfen keine Flüchtlinge dort mehr hinschicken, sondern eigentlich hätte man sagen müssen, wir müssen die alle evakuieren, die in Griechenland sind. Ja? Denn die werden ja auch menschenunwürdig behandelt. Auch auf die Idee ist augenscheinlich keiner gekommen, vielleicht aus irgendwelchen pragmatischen Gründen. Das kann ich sogar noch nachvollziehen, aber was man eben hätte sagen müssen, ist, dass man sagt, Griechenland, pass mal auf, wenn ihr hier in der EU seid und wir sind eine Wertegemeinschaft, dann müsst ihr dafür Sorge tragen, dass euer Asylsystem eben auch den Standards entspricht, die wir in anderen Staaten auch haben. Und das hat man nicht getan und das ist der Systemausfall, der dazu geführt hat, dass wir die Flüchtlingskrise 2015, 2016 bekommen haben. Und jetzt sind schon wieder fast 4 Jahre vergangen. Spätestens seit 2015 wissen wir, dass das Dublin-III-System nicht funktioniert und das System ist immer noch nicht repariert. Es ist nach wie vor nicht möglich, Flüchtlinge nach Griechenland zurückzuschicken. Ja? Und das nicht funktionierende Dublin-System, was ja auch dann von Italien nicht mehr beherzigt worden ist und so, ja, ist nicht ersetzt worden durch ein neues System. Wir sehen in Libyen ist ein Land, wo Bürgerkrieg herrscht, wo jederzeit praktisch ein neuer Flüchtlingsstrom entstehen könnte, ja, der vielleicht auch Ausmaße annimmt wie Syrien. Und es wird nichts gemacht. Es wird einfach schlafwandlerisch weiter darüber gestritten, wie die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas sein soll. Und die EU verharrt auf ihrer Maximalposition, dass Brüssel entscheiden können muss, wie viele Flüchtlinge in welches Land gehen. Obwohl jeder, der ein bisschen politischen Verstand hat, weiß, dass diese Lösung von den osteuropäischen Staaten nicht akzeptiert wird. Und deshalb meine ich, wenn wir eine Regelung dieser Flüchtlingsfrage haben wollen, dann müssen wir akzeptieren, dass die Staaten in dieser Frage selbst entscheiden wollen. Das heißt, bei Opfern von Kriegen und Bürgerkriegen müssen wir den Staaten sagen, ihr dürft entscheiden, wie viele nehmt ihr, sozusagen Kontingente. Nebenbei bemerkt, Deutschland hat das früher auch so gemacht. Im Jugoslawienkrieg haben wir nicht etwa gesagt, alle Jugoslawienflüchtlinge kommen zu uns, sondern wir haben ganz klar gesagt, nein, Kriegsflüchtlinge haben keinen Anspruch auf Asyl. Asyl ist nur für politisch Verfolgte. Aber wir nehmen aus humanitären Erwägungen eine bestimmte Menge an Jugoslawien-Flüchtlingen auf. Und genauso müsste man das jetzt auch machen. Jeder Staat sagt eben, wie viele er aufnehmen will. Und wenn einer keine oder nur sehr wenig aufnehmen will, dann muss man das eben akzeptieren, weil das die meistens auch demokratisch legitimierte Entscheidung dieses Staates ist. Also es ist ja nicht nur die böse Regierung, die das so will, sondern die ist ja normalerweise vom Volk gewählt worden und macht das, was die Stimmung im Volk ist. Ja? Das ist halt Demokratie. Muss man akzeptieren, dass manche vielleicht da andere Wertvorstellungen haben. Ich glaube sowieso nicht an diese Wertegemeinschaft. Also gerade in Bezug auf Flüchtlinge sind wir keine Wertegemeinschaft in der Europäischen Union. Da sind die Werte sehr, sehr unterschiedlich in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das müsste man ehrlichkeitshalber vielleicht auch mal sagen. Muss vielleicht schon fertig sein. Kurz noch, ich hebe jetzt die Dieselgeschichte mal auf, weil ich doch noch über diese Wertsache sprechen möchte. Denn das ist im Grunde genommen die nächste Krise, die auf uns zukommt. Die Rechtsstaatskrise. Sie wissen, dass es in den letzten 2-3 Jahren vermehrt Kritik an Polen und an Ungarn gegeben hat, weil seitens der EU gesagt worden ist, diese Staaten verstoßen gegen zentrale europäische Rechte, die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt worden sind. Da geht es um eine Justizreform in Polen, auch um eine Justizreform in Ungarn und um den Umgang mit der Presse und ähnliche Dinge mehr. Da gibt es wieder so eine Ironie, so ungefähr wie es ein Gesetz über Abschalteinrichtungen gab, was eine eigene Abschalteinrichtung beinhaltet. So hat die EU ein Verfahren zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, was nicht rechtsstaatlich ist. nämlich das sogenannte Artikel 7-Verfahren. Artikel 7 EU-Vertrag sagt, dass ein Staat einen anderen Staat verklagen kann, aber diesmal nicht vom Europäischen Gerichtshof, sondern vor dem Europäischen Rat, also ihn anklagen kann, dass er gegen Grundwerte der Europäischen Union verstoßen hat. Menschenwürde, Demokratie, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, ähnliche Dinge. Also ein Staat kann einen anderen Staat vor dem Europäischen Rat verklagen und dann hat der Rat ein dreistufiges Verfahren, wo er diesen Staat erstmal anhört und dann sagt er ihm, entweder ist erledigt oder du musst irgendwas ändern und dann muss der Staat berichten, was er geändert hat und wenn er noch nicht mehr geändert hat, dann kriegt er nochmal eine letzte Verwarnung und in der dritten Stufe könnte es sein, dass ihm die Stimmrechte in der EU entzogen werden oder andere Sanktionen verhängt werden. Und dieses Verfahren, meine Damen und Herren, zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union ist natürlich selbst nicht rechtsstaatlich. Denn der Europäische Rat ist die Versammlung der Mitgliedsländer. Wenn jetzt aber ein Mitgliedsland einen anderen Mitgliedstaat verklagt hat, dann ist der Kläger gleichzeitig auch der Richter. Und wo gibt es denn sowas? Ja? Das ist nicht rechtsstaatlich. Überhaupt ist es nicht rechtsstaatlich, dass der Europäische Rat, der, wenn man so will, kann man ein bisschen drüber streiten, ist er Exekutive oder ist er Legislative, ja? Aber jedenfalls ist er nicht die rechtsprechende Gewalt. Also rechtsstaatlich ist es eigentlich seit Montesquieu, dass wir die drei Gewalten trennen. Ja, vollziehende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt und die rechtsprechende Gewalt. Exekutive, Legislative und die Judikative. Aber das machen wir hier nicht. Hier ist ein Gremium, was eindeutig, also in Bezug auf die Europäische Union, eindeutig Legislative ist, was sich aber aus den Exekutiven der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Das hat so ein bisschen Twitter-Charakter. Dieses Gremium wird plötzlich zum Richter aufgesetzt über ein anderes Mitgliedsland. Und die Frage ist doch, warum wird dieser Fall eigentlich nicht vom Europäischen Gerichtshof verhandelt? Also man könnte doch da auch Artikel 259 nehmen und sagen, wenn ein Staat den Verdacht hat, dass ein anderer Staat gegen Grundwerte der Europäischen Union, damit gegen Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union verstößt, dann wird er eben verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof und dann urteilt der Europäische Gerichtshof und das wäre tadellos und rechtsstaatlich, wenn man das so machen würde. Tatsächlich aber hat man ein anderes Gremium damit beauftragt und da auch noch diese absonderliche Konstruktion geschaffen, dass der Kläger auch Teil des Richtergremiums ist. Und da muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn die Polen und die Ungarn dann fragen, was ist denn daran rechtsstaatlich, wenn er so über uns urteilt. Die Polen und die Ungarn und übrigens auch die Rumänen, die wahrscheinlich als nächstes so ein Artikel 7-Verfahren an den Hals kriegen werden, sagen aber auch noch was anderes. Die sagen, das geht immer gegen die Osteuropäer. Ja? Und was ist denn eigentlich mit den west- oder südeuropäischen Staaten? Und da habe ich mal so ein paar Fälle zusammengetragen, die Sie dann auch im Buch im Einzelnen lesen können. Ja? Ich meine, man muss sich schon wundern, gegen Polen wird so ein Verfahren gemacht. Ich habe im Europaparlament sogar dafür gestimmt, für dieses Verfahren gegen Polen, weil ich auch finde, dass da mit dieser Justizreform manches nicht so... Also sollten die es zumindest mal rechtfertigen, ja, und das erklären, was sie da gemacht haben. Aber es ist so, dass dort also dieses Verfahren gegen Polen eingeleitet wird, aber gleichzeitig wird kein Verfahren eingeleitet gegen Griechenland, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, das griechische Asylsystem ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Und warum eigentlich haben wir kein Rechtsstaatsverfahren gegen Griechenland eingeleitet? Oder als Griechenland sich mit gefälschten Zahlen den Beitritt zum Euro erschlichen hat, da wurden Zeugenaussagen aus der griechischen Statistikbehörde bekannt, die besagten, also ich habe einen Anruf bekommen aus dem Amt des Premierministers und da wurde mir gesagt, du musst jetzt diese Zahlen melden, egal welche Bedenken du hast. Das heißt, wir haben Evidenz dafür, dass die griechische Regierung ihre eigenen Beamten zu pflichtwidrigem Verhalten aufgefordert hat. Damals ist gesagt worden, man kann nichts machen und die Griechen sind ja nun mal im Euro und wir kriegen sie nicht wieder raus und so. Aber man hätte doch vielleicht ein Rechtsstaatsverfahren gegen die griechische Regierung einleiten können. Auch angesichts der Tatsache, dass später der Chef des Statistischen Amtes, der da aufgeräumt hat, dass der seinerseits strafrechtlich verfolgt worden ist und inzwischen zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, weil er die richtige Zahl nach Brüssel gemeldet hat. Ja, ich meine, der ist jetzt politischer Verfolgter, also der sitzt in den USA, der darf nicht zurückkehren nach Griechenland, ja, weil ihm irgendwie vorgeworfen wird, er habe das Ansehen Griechenlands geschädigt, dadurch, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja, während gegen seine Vorgänger, die Zahlen gefälscht haben, ja, ob unter Druck oder nicht, das man dahingestellt, gegen die ist nicht ermittelt worden. Und da könnte man ja die Frage aufwerfen, ob Griechenland nicht vielleicht auch mal so ein Rechtsstaatsverfahren verdient. Oder in Malta beispielsweise, nicht? Da wird die maltesische Staatsbürgerschaft verkauft. Ganz offen, ja, so ein Programm, wird überhaupt nicht bestritten. Wer genug Cash in der Tasche hat, ja, der kann also maltesischer Staatsbürger werden und damit kriegt er die Aufenthaltsberechtigung für die gesamte Europäische Union, für alle 28 Mitgliedstaaten. Und wir wissen, dass da russische Oligarchen kommen, die kaufen sich ein in die Europäische Union und wir wissen, dass da saudische Ölprinzen kommen und wir vermuten, dass da aber auch Leute kommen, die irgendwie Geldwäsche gemacht haben und Steuerhinterziehung gemacht haben und sowas und die werden alle maltesische Staatsbürger und damit kriegen sie alle die Staatsbürgerschaft der Europäischen Union, dürfen übrigens auch jetzt mitwählen bei den Europawahlen und so, ne? Nur weil sie zahlen. Und wenn dann eine Journalistin kommt und darüber recherchiert und feststellt, oh, das ist also alles ein ziemliches Gemenge und dieses Programm, das hängt zusammen mit Geldwäsche und mit Steuerhinterziehung und solchen Sachen und das führt hoch bis ins Amt des Premierministers, dann stirbt sie plötzlich durch eine Autobombe. Und die Mörder sind bis heute nicht gefasst. Und da hätte ich die Frage, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, auch mal ein Rechtsstaatsverfahren gegenüber Malta einzuleiten. Denn ich habe den Eindruck, der Rechtsstaat funktioniert da vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Oder in Italien. 3 italienische Ministerpräsidenten sind zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Andreotti, Craxi, Berlusconi. Berlusconi könnte man auch manches in Bezug auf Pressefreiheit nachsagen. Ja, aber das lasse ich mal außen vor. Keiner von diesen 3 Ministerpräsidenten musste auch nur einen einzigen Tag im Gefängnis verbringen. Könnte man die Frage stellen, ob eigentlich der italienische Rechtsstaat so funktioniert, wie man sich das vorstellen würde. Oder Spanien. Grundwert ist doch Demokratie. Ja? Also in Katalonien haben die Bürger ein Regionalparlament gewählt. Da haben sie halt auch Separatisten reingewählt. Ja? Diese Separatisten sitzen seit 1,5 Jahren im Gefängnis, ohne Urteil wohlgemerkt. Gewählte demokratische Abgeordnete. Ich meine, wenn der spanische Staat sagt, das ist irgendwie Hochverrat, was die gemacht haben, woran man, glaube ich, große Zweifel haben kann, aber okay, der findet das so und dann will er die eben vor Gericht stellen, dann ist das meines Erachtens auch in Ordnung. Aber wird da nicht vielleicht eine Fußfessel reichen, ja, sodass die an ihren Parlamentssitzungen teilnehmen können? Und meinetwegen nimmt man ihnen die Reisepässe weg, ja, und eine Fußfessel oder sowas ähnliches. Aber warum müssen denn die armen Leute, die immerhin demokratisch gewählte Abgeordnete sind, seit 1,5 Jahren ohne Urteil im Gefängnis sitzen? Und ist das vereinbar mit unserem Grundwert der Demokratie? Oder Herr Puigdemont wollte gerne in Spanien kandidieren jetzt fürs Europaparlament und war nominiert worden von seiner Partei für Platz 1. Aber die spanische Regierung hat ihn gestrichen von der Liste, er darf nicht kandidieren. Ja? Mir kommt das so ein bisschen vor wie im Iran, da gibt es so einen Wächterrat. Ja? Also der guckt immer, ob die Kandidaten, die aufgestellt werden, der Regierung genehm sind. Ja? Und in Spanien hat offenbar auch so eine Art Wächterrat und es dürfen nur diejenigen Leute kandidieren, die der spanischen Regierung genehm sind. Aber zur Demokratie würde eigentlich gehören, finde ich, dass man auch Leute kandidieren lässt, die vielleicht der Regierung nicht so richtig ins Zeug passen und man guckt, wie viel Zuspruch die bei der Bevölkerung kriegen. Und da würde ich auch denken, könnte man ja mal ein Rechtsstaatsverfahren oder ein Verfahren zur Wahrung der Grundwerte gegen Spanien einleiten. Aber das geschieht nicht. Und das führt dazu, dass Spannungen in der EU entstehen, weil die osteuropäischen Staaten sagen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das führt uns in eine konstitutionelle Krise der Europäischen Union hinein. Jetzt habe ich die Zeit fast aufgebraucht und deshalb will ich über die Dieselgeschichte nicht sprechen oder mache das möglicherweise gleich noch in der Diskussion, falls da Fragen zu kommen, sondern will nur noch kurz was dazu sagen, wie ich mir konstruktiv vorstelle, dass es weitergehen sollte. Also erstens ist es so, habe ich jetzt 5 Jahre lang erlebt, die EU hat ein großes Demokratiedefizit. Und das Demokratiedefizit äußert sich zunächst mal schon in dem Parlament, für das ich gerade kandidiere, denn dieses Europaparlament ist, glaube ich, das einzige demokratische Parlament der ganzen Welt, was nicht nach gleichem Wahlrecht gewählt wird. Gleiches Wahlrecht heißt, die Stimme jedes Bürgers wiegt gleich viel. Nun, die Stimme eines Bürgers in Malta wiegt viel mehr als die Stimme eines Bürgers in Deutschland, wie Sie vielleicht wissen. Malta stellt 6 Abgeordnete im Europaparlament, hat aber eine ganz kleine Bevölkerung. Wenn ich sozusagen die Bevölkerungszahlen von Malta nehme und auf Deutschland das dann hochrechne, wie viele Abgeordnete Deutschland stellen müsste, dann komme ich auf 1150 deutsche Abgeordnete. Wir haben aber nur 96. Das heißt, Deutschland ist um den Faktor 10 gegenüber Malta unterrepräsentiert. Ich vergleiche das immer mit dem preußischen Dreiklassenwahlrecht. Ja, wir haben in der EU ein 28-Klassenwahlrecht, weil jeder Staat proportional anders repräsentiert wird. Und nicht nur Deutschland ist unterrepräsentiert, sondern alle großen Staaten sind unterrepräsentiert und die kleinen Staaten sind überrepräsentiert. Ich finde, das kann man im 21. Jahrhundert nicht mehr machen. Ja, also das preußische Dreiklassenwahlrecht war schon im 19. Jahrhundert kontrovers. Nicht? Und LaSalle hat dagegen gestritten und so. Ja? Aber im 21. Jahrhundert kann man das nicht mehr machen. Wenn wir wirklich ein Staatenverbund sind und wenn wir alle wahre Europäer sind, so wie das ja immer wieder beschworen wird, dann muss vielleicht so ein Zwergstaat wie Malta oder Luxemburg, der muss es dann vielleicht hinnehmen, dass es einen länderübergreifenden Wahlkreis gibt. Ja, also man könnte ja zum Beispiel sagen, Malta und Sizilien wählen einen Abgeordneten gemeinsam oder auch mehrere Abgeordnete gemeinsam oder Malta und ganz Süditalien. Oder Zypern und Griechenland sind halt ein Wahlkreis. Ja? Oder Luxemburg und Belgien. Also ich meine, in Großbritannien ist das heute schon so. Südwestengland und Gibraltar sind ein Wahlkreis. Ja? Und warum sollte dann eigentlich Malta und Sizilien nicht ebenfalls ein gemeinsamer Wahlkreis sein? Ich denke, wir müssen gleiches Wahlrecht schaffen. Denn nur dann ist die EU eine wahrhaft demokratische EU. Zurzeit ist es so, dass manche Staaten unterrepräsentiert sind. Und das führt zum Beispiel dazu, dass Gesetze durchkommen wie diese Urheberrechtsrichtlinie, wo die deutschen Abgeordneten eigentlich die kritischsten gewesen sind. Ist so ganz knapp durchgekommen im Europaparlament. Wenn die Deutschen so stark repräsentiert gewesen wären, wie das eigentlich ihrem Gewicht entsprochen hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also es hat schon reale Auswirkungen. Und dann kommt der nächste Punkt dazu, das wirklich Erfolgreiche an der EU, ich habe jetzt eine Menge so an Kritik geäußert, das wirklich Erfolgreiche an der EU ist der große Binnenmarkt. Und dieser Binnenmarkt ist über die EU hinaus erweitert worden zum europäischen Wirtschaftsraum und diesem europäischen Wirtschaftsraum gehören auch Norwegen und Island und Liechtenstein an, mit gewissen Abstrichen de facto auch die Schweiz, obwohl das formal noch nicht der Fall ist. Vielleicht wird eines Tages auch Großbritannien dazugehören. Aber diese Staaten, die nicht in der EU sind, und doch an allen Binnenmarktregeln teilnehmen, weil sie im europäischen Wirtschaftsraum angehören, müssen alle Gesetze übernehmen, die die EU beschließt. Das heißt, die EU beschließt ein bestimmtes Binnenmarktgesetz und 80% der Gesetze, die wir im Europaparlament beschließen, sind binnenmarktwirksame Gesetze. Beschließt ein bestimmtes Gesetz und das muss dann von den Parlamenten Norwegens und Liechtensteins und Islands und auch von der Schweiz übernommen werden. ohne dass sie daran mitwirken können. Das heißt, da haben wir eine Art von Apartheid. Ja? Diese Staaten können nicht an der Gesetzgebung mitwirken, obwohl ihre Bürger durch diese Gesetze natürlich gebunden sind. Ich hätte zum Beispiel die Vorstellung, dass wir ein richtiges Binnenmarktparlament schaffen und auch Norwegen und die Schweiz und Island Abgeordnete wählen lassen für ein Binnenmarktparlament, was Binnenmarktgesetzgebung macht. Und alles das, was in der EU sonst existiert an Überbau oberhalb des Binnenmarktes, von dem manches sinnvoll ist und manches nicht funktioniert, ja, das, glaube ich, sollte man als freiwillige Initiative ausgestalten. Freiwillige Initiative heißt, die Staaten, die mitmachen wollen, dürfen mitmachen und die Staaten, die nicht mitmachen wollen, die machen eben nicht mit. Und die Staaten, die sich einmal entschieden haben, mitzumachen und das vielleicht aus bestimmten Gründen später nicht mehr wollen, können auch wieder gehen. Beispiel Euro. Ich bin ja ein Vertreter der Auffassung, dass man ein Austrittsrecht aus dem Euro schaffen sollte. Der Euro ist nicht ganz eine freiwillige Sache, weil eigentlich jeder Staat in der Europäischen Union verpflichtet ist, dem Euro beizutreten, früher oder später, ob er will oder nicht, mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches und Dänemarks. Aber alle anderen Staaten müssen, auch Polen, obwohl Polen gerade gesagt hat, sie wollen überhaupt nicht. Ja? Und Schweden müsste eigentlich auch, aber da drückt man irgendwie beide Augen zu, vertragswidrig, denn Schweden muss, ja, aber die haben mal eine Volksabstimmung gehabt und haben gesagt, sie wollen den Euro nicht. Das ist alles, das sind Verkrampfungen, die meines Erachtens die EU unglaubwürdig machen. Ich fände es viel besser, wenn man sagen würde, gut, wer eine gemeinsame Währung haben will, der macht zusammen eine gemeinsame Währung, das macht ein Teil der EU. Wer sich an die Regeln dieser Währung nicht halten kann, der ist frei, diese Währung wieder zu verlassen. Aber der wird jedenfalls nicht durch Milliardenzahlungen bestochen, in der Währung drin zu bleiben, die ihm objektiv sogar noch schadet. Ja? Also ein Austrittsrecht ist zwingend erforderlich, aber nirgendwo in den europäischen Verträgen gibt es ein Austrittsrecht aus dem Euro. Man kann nur aus der EU austreten. Dann tritt man automatisch auch mit aus dem Euro. Aber man kann nicht aus dem Euro austreten und in der EU verbleiben. Dieses Recht ist nicht vorgesehen und es ist undemokratisch. Denn ich finde, ein Volk sollte demokratisch über seine Währung entscheiden können und sollte auch vielleicht mal seine Ansicht ändern können, insbesondere dann, wenn in Bezug auf Italien zum Beispiel das Volk feststellt, seit 15 Jahren sind wir nicht gewachsen, während viele andere Euro-Staaten wachsen. Oder wenn es wie Griechenland ist, wo sie feststellen, also in den letzten 10 Jahren haben wir 25% unseres Einkommens verloren und jetzt geht es nur in Minischritten aufwärts. Also 2x1% Wachstum, jetzt sind wir bei 23% Verlust. Ja, es dauert also noch vielleicht 23 Jahre, bis wir da sind, wo wir vor 35 Jahren schon mal gewesen sind. Ja? Also auch da denke ich, kann es doch nicht so sein, dass eine Generation durch vielleicht falsche Entscheidungen einer vorhergehenden Generation dauerhaft gebunden ist, sondern es muss die Möglichkeit des Austrittes geben. Und ähnlich bei allen anderen Initiativen. Ich möchte mal eine herausgreifen, die nicht so prominent ist, wie zum Beispiel Terrorismusbekämpfung und Geldwäschebekämpfung. Das läuft in der EU immer zusammen. Ja? Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung ist sozusagen ein Topos, über das sehr viele Gesetze gemacht werden. Und in der Tat finanzieren sich natürlich terroristische Organisationen auch über Geldwäsche. Also es gibt eine gewisse Verbindung dort. Aber diese Gesetzgebung, die wir dort machen, ist kontrovers in der EU. Weil wenn man Geldwäsche-Gesetzgebung macht, dann kann man das eigentlich nur dadurch machen, dass man den Banken bestimmte Offenlegungspflichten auferlegt. Und nicht alle Staaten wollen die Banken dazu verpflichten, vertrauliche Finanzdaten über Kunden offenzulegen. Beispielsweise die Engländer wollen das nicht so gerne machen. Ja, aber auch die Luxemburger sind da sehr etepetete in solchen Fragen. Ja? Und das hindert natürlich den Fortschritt in Bezug auf Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Es wäre doch besser, wenn wir sagen würden, die Staaten, die in diesem Bereich was machen wollen, die schließen sich eben zusammen und vereinbaren gemeinsame Regelungen. Und die Staaten, die nicht mitmachen wollen, die machen halt nicht mit. Und wenn man gemeinsame Regelungen beschließt, dann glaube ich, sollte man das auch so machen, dass man sich auf der EU-Ebene auf Grundsätzliches und auf Prinzipien verständigt und die auch verbindlich festlegt, aber den Mitgliedstaaten die Möglichkeit überlässt, das im Detail auszuführen, damit Brüssel nicht immer so überregulierend und bürokratisch daherkommt. Es sind nicht alle Staaten gleich und deshalb ist es auch nicht immer sinnvoll, für alle Staaten exakt die gleichen Regelungen zu machen. Wenn man das versucht, ich habe es ja als jetzt Gesetzgeber bei einzelnen Gesetzgebungsvorhaben selbst erlebt, dann wird es immer ein Krampf, weil man auf 28 verschiedene Interessenslagen in Staaten eingehen muss und jede Menge Möglichkeiten für Schlupflöcher einbauen muss, um einem bestimmten Staat für seine spezifische Situation irgendwie eine Ausnahme zu verschaffen, die aber dann auch von anderen Staaten genutzt werden kann. Deshalb ist die Gesetzgebung in der EU oft mangelhaft. Und damit komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Es liegt an den gesetzlichen Grundlagen, die immer Resultat eines Kompromisses zwischen 28 verschiedenen Staaten sind und wo man immer auf manche Staaten Rücksicht genommen hat und dann solche Schredder eingebaut hat, damit die eben auch mitziehen. Das war der Preis dafür, dass sie mit zustimmen können. Wenn man sozusagen unter der Verpflichtung steht, dass man immer alle 28 mitnehmen muss, können eigentlich nur Gesetze rauskommen, die mängelbehaftet sind. Besser wäre es zu sagen, wer nicht ganzen vollen Herzens mit dabei ist, der ist dann eben nicht mit dabei. Und wir haben diese Realität in der EU ja schon, weil viele EU-Institutionen oder viele Initiativen der EU nur beschränkten Teilnehmerkreis haben. Also sind nicht alle im Euro, es sind nicht alle in der Bankenunion, es sind nicht alle in der Schengen-Zone dabei und in der gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik sind auch nicht alle dabei, denn England und Dänemark haben sich da Austrittsrechte oder Vorbehalte einräumen lassen. Bei der gemeinsamen Verteidigungspolitik werden übrigens auch nicht alle dabei sein. Das ist die Realität, das hat sich trotz des Zwangs zur Harmonisierung so entwickelt. Und die Vorstellung von Jean-Claude Juncker, dass wir das jetzt aber alles doch wirklich auf gleiches Niveau bringen müssen und der Austritt Großbritanniens ist eine große Chance dafür, dass wir dann doch alles schön harmonisieren können und diese ganzen Ausnahmen werden irgendwie abgebaut und nachher gilt gleiches Recht für alle, ist eine Vorstellung, die unrealistisch ist. Dazu wird es nicht kommen, weil die Widerstände zu groß sind. Das gibt eine EU des Stillstands. Besser wäre es, wir hätten eine EU, die dynamisch ist und Bewegung bringt, weil sie Initiativen auf den Weg bringt, die sehr sinnvoll sein können für bestimmte grenzüberschreitende Probleme. Ja, es gibt eine ganze Reihe von grenzüberschreitenden Problemen in der Umwelt- und Klimapolitik beispielsweise, bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung, bei Verkehrsinfrastrukturprojekten zum Beispiel. Wahrscheinlich auch im Bereich der Personenfreizügigkeit gibt es eine Menge an Sachen, die man sinnvoll auf supranationaler Ebene machen kann. Aber ich würde sagen, immer freiwillig. Ja? Die EU spricht eine Einladung aus. Das ist ein Projekt, was wir uns vorgestellt haben. Uns scheint das sinnvoll zu sein. Wer macht mit? Und dann heben die Länder den Finger, die mitmachen wollen. Und die anderen machen eben nicht mit. Und wenn das alles freiwillig ist, dann bedeutet das de facto ja auch, dass das nicht kontrovers ist im Kreise derer, die mitmachen. Deshalb reicht es eigentlich, wenn dann der Rat der Gesetzgeber ist. Dafür braucht man kein Parlament. Wir brauchen jetzt nicht Parlamente, die für jede Initiative wieder unterschiedlich zusammengesetzt sind. Sondern es würde reichen, wir haben ein großes Binnenmarktparlament und da dürfen auch alle Staaten mitmachen, die am Binnenmarkt teilnehmen, ja, also auch die, die nicht in der EU sind. Und dann haben wir eben den Rat, so wie das in früheren Zeiten auch war, der Grundsätzliches und bestimmte Prinzipien fixiert für andere Initiativen der EU und das wird dann in den nationalen Parlamenten in Gesetze umgesetzt. Damit, glaube ich, würde die EU viel an Akzeptanz gewinnen. Weil sie letzten Endes ja dann doch immer das repräsentieren würde, was die Mehrheit der Bevölkerung in den teilnehmenden Staaten will. Und weil sie den Staaten, die von einer bestimmten Initiative nicht überzeugt sind, die Möglichkeit gibt zu sagen, na, wir machen halt nicht mit, sollen die anderen das doch machen. Da würde also viel Widerstand wahrscheinlich abgebaut werden und gleichzeitig wäre die EU nicht mehr so stark überregulierend und bürokratisch, wie sie das heute ist. Das heißt, mehr Freiwilligkeit und mehr Selbstbestimmung, das ist im Grunde genommen die Zielgröße, auf die wir abstellen müssen in der Europäischen Union. Und da müssen wir eben sprechen über diese Prozesse der Gesetzgebung, über die Tatsache, dass wir auf der nationalen Ebene oft gut funktionierende Gesetzgebung, gut funktionierende Institutionen in gut funktionierenden Staaten haben, dass das dann aber oft nicht klappt, wenn man das auf die europäische Ebene überträgt. Also wir haben ja einen permanenten Kompetenztransfer von der nationalen Ebene auf die EU-Ebene und bestimmte Aufgaben, die auf nationaler Ebene durchaus befriedigend wahrgenommen worden sind, werden plötzlich auf die EU-Ebene übertragen und es ist keineswegs gewährleistet, dass die EU das so gut kann wie die gut eingespielten Institutionen auf der nationalen Ebene. Never change a winning team, sagt man ja. Wenn es auf der nationalen Ebene gut funktioniert, warum soll man es versuchen, auf die EU-Ebene zu heben, wo man nicht weiß, ob es gut funktioniert, weil die Gesetzgebung da eben viel komplizierter ist und systematisch schlechtere Resultate produziert, weil sie auf 28 Einzelinteressen Rücksicht nehmen muss. Deshalb sagte ich eingangs, mein Buch beschäftigt sich auch mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Nationalstaat und EU. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland so summa summarum ein ziemlich gut funktionierender Staat ist. Jedenfalls besser funktionierend als der Durchschnitt der Nationalstaaten in der EU. Und deshalb sollten gerade wir vorsichtig damit sein, Kompetenzen an die Europäische Union abzutreten, weil wir eben nicht sicher sein können, dass das, was wir auf der nationalen Ebene eigentlich ganz gut im Griff hatten, zum Beispiel unsere Währungspolitik, auf der Ebene der EU ähnlich gut umgesetzt wird, wo ganz andere Interessen mit reinspielen und wo auch die Gesetzgebung eben oft mangelhaft ist. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Aufgabenerfüllung auf nationalstaatlicher Ebene und Aufgabenerfüllung auf europapolitischer Ebene, das müssen wir meines Erachtens neu justieren. Und das ist sozusagen das, was mein politisches Anliegen ist und weshalb ich trotz der etwas trostlosen politischen Situation da auch nochmal für antreten möchte und dafür kämpfen möchte. Das ist, glaube ich, das, was aus dem Lot geraten ist in der Europäischen Union, wo immer die integrative, die supranationale, die EU-Lösung als zwangsläufig besser verklärt wird, obwohl die praktische Erfahrung eigentlich eher das Gegenteil besagt. Da brauchen wir also eine neue Balance und da würde ich mich freuen, wenn ich Sie davon überzeugt hätte, dass das notwendig ist. Vielen Dank.